Kommen Sie ran.
It's gold again. Gold für Fabian Hambüchen.
Go to Tokyo to go. Der ARD Olympia Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich.
Tor!
Deutschland ist Olympiasieger.
Ja, eigentlich wären es jetzt nur noch 16 Wochen bis zu den ersten Olympiamedaillen in Tokio, aber seit dieser Woche wissen wir, es kommen nochmal 52 Wochen obendrauf. Diese Botschaft hat unsere ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann aus Tokio in die Welt gesendet.
Von IOC über Organisationskomitee und die Stadt Tokio sind sich alle einig und zuversichtlich. Die Olympischen Sommerspiele sollen am 23. Juli 2021 in Tokio beginnen und bis zum 8. August dauern. Die Paralympics beginnen am 24. August und enden am 5. September.
Und jetzt haben wir alle die Gewissheit und die Sportler auch. Und für viele ist es ziemlich schwer, mit der Pause und der ungewissen Zukunft gerade umzugehen. Darüber sprechen wir gleich mit einer Sportpsychologin.
Und nein, es war kein Aprilscherz. Das Tennisturnier in Wimbledon ist wirklich abgesagt. Wie sehr die Sportart und auch viele Spielerinnen und Spieler finanziell unter der Coronavirus-Pandemie leiden, besprechen wir gleich.
ARD-Doping-Experte Hajo Seppel sagt, es könnte einen großen Gewinner durch die Olympiaverschiebung geben. Russland.
Wir stellen euch eine deutsche Sportlerin vor, die auch davon profitiert, dass die Olympischen Spiele erst kommendes Jahr stattfinden.
Und wir schauen in die USA, wo die Lage wirklich immer dramatischer wird. Und deshalb leidet natürlich auch der Sport.
Wie immer an eurer Seite, wie die Bandenwerbung an der Seitenlinie, sind Moritz Kasalet
und Fabian Wittke. Hallo. Und diesen Podcast hier, den gibt es jetzt wöchentlich neu. Und zwar immer sonnabends.
So, und gleich zu Beginn ist mal kurz euer Fachwissen gefragt. Was passiert hier?
Matchball, Kerber. Aufschlag kommt auf die Rückhand von Serena Williams. Er landet im Netz und Angelique Kerber fällt auf die Grundlinie, hält sich die Hände vorms Gesicht.
Na?
Richtig.
And the Wimbledon Champion of 2018, Angelique Kerber.
Auch schon wieder 2 Jahre her. Und was mussten wir in dieser Woche im Radio hören?
Mit großem Bedauern, so heißt es in der schriftlichen Erklärung des All England Club, habe der Vorstand das Turnier in Wimbledon für dieses Jahr abgesagt.
Das kam nicht überraschend, aber es ist natürlich trotzdem bitter. Zum ersten Mal in Friedenszeiten bleibt der heilige Rasen von Wimbledon quasi unbetreten. Es bilden sich keine hellbraunen Stellen hinter der weißen Grundlinie. Es werden nicht mal Linien gezogen wahrscheinlich. Und Angelique Kerber darf nicht in ihr Wohnzimmer.
Ich bin natürlich enttäuscht, dass neben Olympia auch noch Wimbledon abgesagt wurde. Aber momentan zählen andere Dinge, die wichtiger sind. Und da ist es nur konsequent und richtig, dass der Profisport für die Zeit in den Hintergrund gerät und jetzt eine Pause einlegt. So schmerzhaft das auch für mich und ich denke auch für alle anderen Tennisspieler ist, denn Wimbledon ist jedes Jahr mein absolutes Highlight, aber momentan kann man nur hoffen, dass wir alle gut durch die Zeit kommen und bald wieder die Normalität zurückkehrt.
Ja, schade für Kerber und auch für Roger Federer und alle anderen, die so gerne in Wimbledon spielen. Das wird dieses Jahr nichts und die berühmten Erdbeeren gibt's auch nicht. Jens-Peter Marquardt ist ARD-Hörfunkkorrespondent in London und uns jetzt zugeschaltet. Moin Jens-Peter.
Moin.
Über die Tour de France, die übrigens dann kommende Woche Thema sein wird in diesem Podcast, hat ein Journalist aus Paris gesagt, sie ist Teil des französischen Erbes. Ich glaube, wenn die ganz abgesagt würde, wäre das ein sehr schwerer Schlag für die Franzosen. Wie ist das mit dem Tennisturnier in Wimbledon und den Engländern? Was bedeutet Ihnen diese Absage?
Das ist eigentlich ganz genauso wie die Tour de France in Frankreich oder für die Franzosen. Das ist ein riesiger Verlust, nicht nur für die Hardcore-Tennis-Fans, sondern eigentlich für das gesamte englische Bürgertum, für die englische Gesellschaft. Also ein trauriger Kommentator schrieb im Telegraph, ein Sommer ohne Wimbledon ist wie ein Herbst ohne Blätter. Und so empfinden das hier eben viele auch. Man muss sich eins vor Augen führen, das ist zwar eine Sportveranstaltung, aber es ist viel mehr als eine Sportveranstaltung. Es ist ein riesiges gesellschaftliches Ereignis. Da kommen in den 2 Wochen 500.000 Zuschauer zu den Spielen, natürlich zu den Matches, aber in erster Linie, um gesehen zu werden, um sich dort eben zu unterhalten, sich zu treffen, einfach Freude zu haben. Und das fehlt jetzt denen. Diese große Gartenparty von Middle England, die fällt jetzt einfach aus.
Und was machen jetzt die Royals im Sommer? Die sind ja auch immer da. eigentlich.
Ja, in der Tat. Die müssen sich jetzt auch was anderes suchen. Die sitzen da in ihrer Royal Box und der Herzog von Kent ist ja auch jetzt unbeschäftigt, weil der ist ja derjenige, der immer den großen Pott dann am Ende oder die große Schüssel dann am Ende überreichen muss an die Sieger oder es natürlich auch gerne tut und sich dann mit den Balljungen, die auch jetzt und den Ballmädchen, die natürlich jetzt auch total enttäuscht sind, die bereiten sich ja monatelang auf dieses Ereignis vor und jetzt fällt bei denen erstens die Schule aus und dann fällt noch Wimbledon aus. Also ich glaube, es gibt bei vielen Kindern zu Hause hier in England Tränen.
Es ist jetzt auch, muss man auch sagen, keine offene Vereinsmeisterschaft, die da jedes Jahr stattfindet, sondern da geht es ja auch richtig um Kohle. Kann der All England Club das einfach finanziell so wegstecken? Ein Jahr ohne Wimbledon?
Ja, denn die Veranstalter waren ziemlich schlau. Die versichern das jedes Jahr, zahlen dafür auch eine Prämie von 1 Million Pfund. Angeblich haben sie auch schon mal überlegt, ob sie sich das nicht sparen können, weil es eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg immer gut gegangen ist. Aber die, die auf Sicherheit setzen, haben gesagt, nein, das versichern wir weiter. Und soweit ich gehört habe, ist das auch so ziemlich das einzige große Sportereignis, das so umfangreich versichert ist. Also die werden jetzt diese Karte ziehen und sagen, sorry, es ist ausgefallen, liebe Versicherung, und bekommen dafür etwa 200 Millionen ausgezahlt. Also die werden das locker überleben und freuen sich auch jetzt schon eben auf das Jahr 2021.
Tja, im Gegensatz zu vielen anderen Sportveranstaltungen, zum Beispiel die French Open, die ja auch schon abgesagt wurden, das soll ja nachgeholt werden im Herbst, aber wenn das auch nicht funktioniert, dann kämen da sehr große Probleme auf in Paris. Ich habe die Airbnb eben schon mal angesprochen. Was passiert jetzt eigentlich mit denen? Die werden ja normalerweise haufenweise verputzt in Wimbledon, sündhaft teuer natürlich. Wird Großbritannien jetzt überschwemmt mit den Dingern? Strawberry Fields forever sozusagen?
Ja, Strawberry Fields ist in diesem Jahr ein echtes Problem und deswegen wird es keine Erdbeerschwämme geben. Also einige haben schon darüber nachgedacht, wenn die das doch noch angesetzt hätten, hier das Wimbledon-Turnier, dann wäre das auch eine komische Sache. Also dann wäre das noch mehr als ein Herbst ohne Blätter geworden, denn möglicherweise ein Turnier ohne Erdbeeren und das geht ja gar nicht. Die Erdbeerbauern haben große Probleme, ähnlich wie die Spargelbauern in Deutschland. Sie kriegen keine Erntehelfer. Also diese über 30 Tonnen, die da die Zuschauer innerhalb von 2 Wochen verspeisen, die hätten die gar nicht liefern können. Und so bleibt vielleicht für uns hier noch ein bisschen übrig von dem, was die vielleicht jetzt noch von den Feldern pflücken können.
Okay, dann alles Gute für euch und wir hören uns bestimmt wieder bald. Danke.
Ja, danke.
Ja, Jens-Peter Marquardt ist in London natürlich auch im Homeoffice, so wie viele Sportler gerade auch, die zu Hause trainieren müssen. Und wir gehen bei diesem Thema jetzt nochmal kurz in den Tiebreak. Natürlich lässt sich sagen, viele Tennisstars haben in den vergangenen Jahren richtig Asche gemacht und wohnen auch nicht in einer Dreizimmerwohnung. Aber es gibt eben auch viele Tennisprofis, die noch keine Millionen verdient haben, die zwar auch im Laufe eines Jahres durch Prämien und so ganz gutes Geld verdienen, aber alle Tennisspieler haben eben auch Ausgaben und zwar unabhängig davon, wie erfolgreich sie sind. Also sie haben zum Beispiel einen Trainer, der Geld kostet, andere Mitarbeiter. Also im Prinzip kann man sagen, sind Tennisprofis die Selbstständigen unter den Sportlern. Und ich glaube, Novak Djokovic, Roger Federer, auch Angelique Kerber und Alexander Zverev, die müssen sich keine Sorgen machen. Die sind wahrscheinlich durch mit dem Gröbsten. Aber es gibt eben auch die anderen. Und darüber sprechen wir jetzt mit Ina Kast. Sie ist ARD-Reporterin im Hörfunk, hat schon viele Grand-Slam-Turniere mitgemacht, war auch schon in Wimbledon und kennt sich sehr gut aus in der Szene. Hallo Ina.
Hallo.
Wie lange lässt sich so eine Durststrecke für die eben genannten Tennisspieler, ich habe von Selbstständigen gesprochen, Unternehmern, wie lange lässt sich so eine Durststrecke für die aushalten?
Das lässt sich ganz schwer sagen. Einige Monate halten die das wahrscheinlich schon durch, aber ich will mal mein Lineal bei Weltranglistenposition 200 circa ansetzen. Alle Tennisprofis, die hinter dieser Weltranglistenposition 200 stehen, die sind wirklich die Leidtragenden jetzt von dieser Situation. Die haben ohnehin fixe Kosten, das wurde ja gerade von dir schon angesprochen, und die haben in diesem Jahr jetzt einfach überhaupt keine Einnahmen, weil die teilweise noch gar keine Sponsorengelder haben, weil die noch keine Rücklagen haben. Besonders die jungen Profis, die eigentlich auf den Durchbruch gerade hoffen und hoffen, dass sie bei einem Tennis-Grand-Slam-Turnier mal ins Hauptfeld kommen. Das können sie sich jetzt erstmal abschminken. Und ich denke, dass da der ein oder andere durchaus von den richtig jungen Nachwuchsspielern jetzt gerade wieder bei seinen Eltern einzieht, um auch Kosten zu sparen.
Und Tennisprofis machen das ja auch, ist ein Vollzeitjob. Also die können ja nicht sagen, ich trainiere heute mal 2 Stunden und danach mache ich noch meinen Job beim Baumarkt.
Die sind ja normalerweise 10 Monate im Jahr in der Weltgeschichte unterwegs. Das darf man ja nicht vergessen. Das sind die Jetsetter unter den Sportlerinnen und Sportlern, glaube ich.
Ja, und Golfspieler wahrscheinlich auch noch ähnlich. Zumindest welche, die auch frei sind. Alle anderen haben ja irgendwie feste Arbeitgeber. Also ob es nun im Radsport Teams sind oder in den Mannschaftssportarten und selbst andere Sportler in Deutschland, die mit ihrem Sport selbst auch nicht viel Geld verdienen, haben oft aber eben auch noch einen Job daneben. Teilweise sogar bei der Bundeswehr oder bei der Polizei. Nun haben wir ja im Fußball festgestellt, außer in England, gibt es eine große Solidaritätsbewegung. Also Fußballprofis verzichten teilweise auf Gehälter, sammeln Spenden, um eben denjenigen zu helfen, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Gibt es sowas im Tennis auch?
Da ist bislang noch nichts bekannt. Ich bin aber auch echt gespannt, wie sich da die Profitouren, die ATP der Herren und die WTA der Damen da positionieren werden, ob die reagieren werden. Ich glaube es aber eher nicht. Am Ende ist Tennis dann doch ein Einzelsport, so traurig das klingt. Natürlich könnten ein Roger Federer, Novak Djokovic und wie sie alle heißen, diese Topverdiener, könnten Geld in einen Topf werfen, damit dann die finanzschwächeren Spieler davon vielleicht sich was greifen könnten aus diesem Topf. Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird. Generell Solidarität im Tennissport, das ist so eine Sache. Das hat auch jüngstes Beispiel gezeigt mit den French Open. Die haben ja ziemlich eigenmächtig die French Open jetzt von Mai auf September verlegt, die Turnierverantwortlichen, im Alleingang. Und dieser französische Alleingang, der kam gar nicht gut an im Tenniszirkus, weil da nicht miteinander geredet wurde. Also ich lasse mich gerne positiv überraschen, dass da doch sowas wie Solidarität im Tennissport vorhanden ist. Aber aktuell bezweifle ich das.
Sagt Ina Kast, ARD-Hörfunkreporterin im Tennis. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und jetzt wird es sportpsychologisch hier bei uns. Wir lesen wirklich viele Meldungen und viele Nachrichten bei uns in der Redaktion. Die laufen hier in so einer Art Agentursystem auf. Und im Zuge der Olympiaverschiebung sind wir immer wieder darüber gestolpert, dass Athletinnen und Athleten von einer Leere sprechen, von einem Vakuum oder dass es plötzlich kein Ziel mehr gibt. Noch drastischer beschreibt es US-Schwimmstar Michael Phelps, der 23-fache Olympiasieger, warnt sogar vor Suizid. Weil es jetzt eben nicht mehr dieses Ziel in diesem Sommer gibt. Dazu muss man sagen, dass Phelps während seiner Sportpause auch selbst Spiel- und Alkoholprobleme hatte. Aber der deutsche Athletensprecher Max Hartung sagt, man soll die Warnung von Phelps ruhig ernst nehmen. Und außerdem hat er in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Folgendes gesagt: Einige Athleten fallen nach der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio aufgrund der Corona-Pandemie in ein tiefes Loch. Athleten sind, weil sie sich so extrem auf eine einzige Sache konzentrieren, sehr, sehr verletzlich. Tja, und da haben wir gesagt, da müssen wir in jedem Fall mal nachfragen, und zwar bei einer Expertin, bei einer Sportpsychologin.
Hallo.
Dieses Hallo gehört Annette Cigeti. Annette Cigeti ist Diplompsychologin und Sportwissenschaftlerin und arbeitet unter anderem am Olympiastützpunkt in Hamburg-Schleswig-Holstein. Sie war die sportpsychologische Begleitung, zumindest genauso steht es auf ihrer Homepage, von den Golden Beachvolleyball-Damen Kira Walkenhorst und Laura Ludwig beim Olympiasieg 2016 in Rio und ein Jahr später beim WM-Titel in Wien. Außerdem gibt sie Coachings und arbeitet mit Sportlerinnen und Sportlern, vor allen Dingen im Leistungsbereich in allen Altersstrukturen. Ja, und Sportpsychologin Annette Cigeti, sie kennt das auch aus ihrer Erfahrung heraus, dass jetzt Sportlerinnen und Sportler, dass Athletinnen und Athleten gesagt haben, da wurde jetzt der berühmte Stecker gezogen.
Also ich glaube, es ist erstmal der Teil des Jobs, der wegfällt. Also ich trainiere plus, ich bringe Performance in Turnieren und Wettkämpfen. Einige Sportler haben gesagt, dieses sich messen, unter Druck bestimmte Sachen abspulen, das ist schon eine Sache, die denen richtig fehlt, dieses Auseinandersetzen damit. Und dann ist ja die Frage wirklich im Moment, wann ist überhaupt das nächste Ziel in Sicht? Das heißt, wie kann ich mir Zwischenziele setzen, die aber gleichzeitig total dynamisch sein müssen, weil wir ja gar nicht wissen, was in den nächsten Wochen ist und wann möchte ich mir überhaupt neue Ziele und vor allen Dingen auch Zwischenziele setzen, zum Beispiel bis Ende des Jahres. Ne? Also es kann sein, dass da einige Turniere stattfinden, kann aber auch sein, dass dieses sich im Wettkampf messen komplett wegfallen wird.
Mal vorausgesetzt, dass es in der Therapie ohnehin ja keine Blaupause geben kann oder kein Copy-Paste, weil jeder individuell tickt und entsprechend natürlich auch individuell in Sitzung angesprochen werden muss. Mich interessiert, welche Lösungsansätze es gibt oder welche Vorgehensweise man da verfolgen kann.
Also wirklich der erste Schritt ist es erstmal zu verarbeiten und anzunehmen. Also wirklich diesen Zustand von, ich glaube, ich denke, dass es vielleicht irgendwann eintritt zu, oh Gott, jetzt ist es eingetreten, zu gucken, was macht es mit einem. Also wirklich auf der kognitiven, emotionalen Ebene. Und erst wenn man sozusagen dabei ist, dass man das auch annehmen kann. Einige Sportler haben gesagt, das fühlt sich so unrealistisch an und so unwirklich. Ich kann mich damit gar nicht auseinandersetzen. Erst die Zeit abzuwarten, bis sie soweit sind. Sich dann zu fragen, was bedeutet das für mich individuell? Und sich danach die Frage wiederum zu stellen, möchte ich weitermachen, möchte ich nicht weitermachen? Was bedeutet das für mich? Und das so ein bisschen schrittweise zu machen. Ne? Also jetzt nicht schon kurz bevor die Absage da war für die Olympischen Spiele schon zu gucken, ob ich denn vielleicht überhaupt weitermache, ja oder nein, sondern das so ein bisschen Schritt für Schritt zu machen, so wie ich das halt brauche.
Übrigens, auch wir merken das bei unseren Anfragen, dass aktuell natürlich nicht alle, aber viele Sportlerinnen und Sportler sich eher zurückziehen oder sich regelrecht abschotten. Also für viele ist diese Corona-bedingte Pause auch eine Rückzugsmöglichkeit, die es sonst nicht gegeben hätte. Sportpsychologin Annette Cigeti empfindet das auch als völlig normal und vor allen Dingen auch nichts Negatives oder Besorgniserregendes.
Worauf wir uns auf jeden Fall einigen können, dass dieses Maß, mit dem die meisten Sportler über ihre eigene Grenze hinweg trainiert haben oder auch verzichtet haben auf Dinge, dass man die einfach nicht über einen sehr, sehr langen Zeitraum aufrechterhalten kann. Das heißt, wer auch immer das machen kann, und das ist natürlich ein Teil dessen, was jemanden nach ganz oben bringen kann, also das Stichwort wäre für mich so Resilienz, Widerstandsfähigkeit, aber nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern vor allen Dingen auch mental. Und die sind jetzt natürlich sehr, sehr gefragt. Und gleichzeitig ja, muss man den Sportlern auch mal eine Pause lassen und zu sagen, das können sie jetzt nicht 16 Monate machen, sondern das haben sie mit dem Ziel gemacht, das bis Juni, Juli, August leisten zu können. Aber auch das sind natürlich nur Menschen, das heißt, man müsste da jetzt wirklich denen noch eine kleine Pause geben, damit sie, wenn sie weitermachen möchten, davon gehe ich jetzt aus, wenn wir jetzt darüber sprechen, damit sie genau das Gleiche wieder investieren können. Aber also meine Erfahrung ist nicht, dass das in die negative Richtung geht.
Und trotzdem gibt es ja auch immer wieder Beispiele, wie ich auch eingangs erwähnt habe, wie das von Michael Phelps, dem Schwimmstar, dass viele nach der Karriere oder in ihren Pausen abdriften. Cigeti sagt, das liegt aber nicht unbedingt am Leistungssport, sondern ganz generell an der Persönlichkeitsstruktur.
Das wäre bei einem Karriereende, also jetzt nicht gerade bei dieser Pause, sondern beim Karriereende zum Beispiel ja bei vielen Sportlern, die vorher auch schon diesen Drang, diese Veranlagung und die Möglichkeiten dafür haben, wahrscheinlich auch passiert. Ja, aber also ich habe weniger Bedenken, dass viele Sportler jetzt in Alkoholismus oder Ähnliches abrutschen, weil wir jetzt gerade von einer Krisezeit sprechen, aber einer zeitlich begrenzten Krise im Gegensatz zum Beispiel zu einem gewollten oder ungewollten Karriereende, was natürlich auch durch diese Verschiebung 2021 passieren kann, dass jemand seine Karriere beenden muss. Aber ich glaube, das wäre bei anderen kritischen Lebenssituationen dann halt auch passiert.
Also, Sport kann in persönliche Krisen führen, ist aber vor allen Dingen hin und wieder auch das Hinweisschild für den Weg aus der Krise. Auch aktuell möglicherweise für uns alle.
Also zum Beispiel der Abbau von Stresshormonen, das ist am leichtesten, wenn ich das über Bewegung mache. Und dafür muss ich jetzt nicht gleich eine Stunde joggen gehen, sondern es wäre auch genauso gut, wenn ich einfach mich mehr bewege als in meinem Alltag vorher. Ja, oder mindestens genauso viel, wenn ich mich vorher auch schon bewegt habe. Also das wäre natürlich eine positive Möglichkeit, Sport jetzt gerade zu nutzen. Und wir haben ja die Möglichkeit, einfach rauszugehen, spazieren zu gehen, Fahrrad zu fahren, all dieses zu machen, vielleicht auch sogar mehr als vor der Corona-Krise, weil einige zum Beispiel reduziert arbeiten oder auch anders arbeiten. Das wäre eine Sache, die sehr, sehr hilfreich wäre, Sport gemeinsam zu machen, über verschiedene Kanäle im Internet. Solche Möglichkeiten habe ich jetzt, um Sport wirklich zu nutzen, um besser bestimmte Sachen zu verarbeiten, ja.
Und wir können sagen, wieder was gelernt. Von Diplompsychologin und Sportwissenschaftlerin Annette Cigeti in Corona-Zeiten natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand am Telefon. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch. Vielen, vielen Dank.
Und es gibt eben auch Sportler, die von einer Verschiebung der Spiele profitieren. Das haben wir in der letzten Folge schon mal kurz angerissen, als es darum ging, dass einige Athletinnen und Athleten jetzt wirklich kämpfen müssen, um noch ein Jahr dranhängen zu können. Dass manche aber eben nach einer schweren Verletzung auch noch ein Jahr Zeit geschenkt bekommen haben. Und genauso ist es auch für eine Sportlerin, die Tabea Kunze euch jetzt vorstellt.
Erleichterung. Dieses Gefühl spürte Lisa Unruh als erstes, als sie hörte, dass die Olympischen Spiele verschoben werden.
Weil ich ja eine Schulter-OP hatte und noch nicht da bin, wo ich sein könnte mit meiner Leistung.
Seit 5 Monaten kämpft sich die beste deutsche Bogenschützin zurück nach ihrer komplizierten Schulterverletzung. Nun bekommt sie unverhofft 1 Jahr Erholungszeit obendrauf.
Deswegen muss ich sagen, verschafft mir das mehr Zeit und ich hoffe, dass ich dann mehr Zeit habe, da an meine alte Stärke ranzukommen.
Mit ihrem Olympiasilber in Rio schrieb Lisa Unruh deutsche Sportgeschichte. Die Qualifikation für Tokio schaffte sie souverän. Dass ihre 2. Olympischen Spiele nun wegen des Coronavirus verschoben wurden, war für sie der logische Schritt.
Ich muss gestehen, ich habe einfach nur darauf gewartet, weil die Fußball-EM wurde verschoben. Sicherlich, man hing so ein bisschen in der Luft und hat sich so gedacht, naja, man weiß zwar nicht wirklich, was jetzt los ist, aber ich habe es mir halt auch echt gedacht.
Während andere deutsche Olympiastarter wegen der Verschiebung Studium oder Job umorganisieren müssen, ist der Termin 1 Jahr später für Lisa Unruh beruflich kein Problem.
Da bin ich ziemlich flexibel, dadurch, dass ich ja bei der Bundespolizei bin, sozusagen mein Training meine Arbeit ist oder mein Sport meine Arbeit ist. Richtig danach natürlich auch alles aus.
Im Berliner Sportforum darf sie mit einer Ausnahmegenehmigung trainieren. Bis sie die hatte, verlegte Lisa Unruh ihr tägliches Bogenschießprogramm ins Wohnzimmer.
Also wir haben halt einen kleinen Schießwürfel, also das ist eine kleine Scheibe sozusagen. Der steht auf unserer Schrankwand.
Bei der Berlinerin und ihrem Freund Florian, der ebenfalls erfolgreicher Bogenschütze ist, fliegen die Pfeile aus 3 Metern auf den kleinen Schaumstoffwürfel auf dem Buchenschrank. Der steht dort in der richtigen Höhe, um die Bewegungen für die echte Bogenschießentfernung zu trainieren.
Auf der Schrankwand ist halt die Scheibe genau auf diesen 70-Meter-Winkel, welchen wir ja trainieren wollen.
Lisa Unruh arbeitet jeden Tag, um nach ihrer Schulter-OP wieder richtig fit zu werden. Und wenn es nicht anders geht, eben mit Wohnzimmertraining.
Das ist gut, weil die Kraft bleibt halt erhalten und ja, da kann man halt auch viel trainieren und das ist besser als gar nichts.
Die beste deutsche Bogenschützin hat 1 Jahr Zeit gewonnen. Vielleicht folgt im Sommer 21 dann ihre nächste olympische Medaille.
Und jetzt machen wir mit dieser Aussage von ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt weiter.
Russland könnte, wenn man das mal so jetzt ganz zugespitzt und ein Stück weit auch sehr nüchtern formuliert, und bitte das auch nicht falsch zu verstehen, aber wenn man so möchte, kann natürlich am Ende Russland der Profiteur dieser ganzen Krise sein. Ganz sicher, ja.
Wie Seppelt zu dieser Meinung kommt, verrät er gleich, aber bitte noch nicht vorspulen, denn das ist jetzt wichtig. Hintergrund Russland. Die Welt-Anti-Doping-Agentur, also die WADA, hatte die Sportnation Russland wegen der Doping-Vergangenheit bestraft. Es geht um eine 4-Jahres-Sperre oder um einen Bann. Innerhalb dieser 4 Jahre darf Russland als Nation nicht an Olympischen Spielen und auch an Weltmeisterschaften teilnehmen, darf sie übrigens auch nicht ausrichten. Russische Sportlerinnen und Sportler aber schon, also die sind dann als sogenannte neutrale Athleten am Start. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, die laufen dann ohne Flagge auf, beziehungsweise nur mit einer neutralen Flagge und es gibt auch keine Hymne. Diese Strafen haben jetzt aber noch keine Gültigkeit, da Russland Einspruch erhoben hat und die Sanktionen deshalb noch nicht rechtskräftig sind. Wer ist dafür zuständig? Der Internationale Sportgerichtshof, kurz KAS. Aktuell geht man übrigens davon aus, dass im Juli verhandelt wird. Und wenn gegen Russland entschieden würde, dann wären von den 4 Jahren, schauen wir mal in den Kalender, Tokio 2021 im kommenden Jahr, die Winterspiele von Peking 22 und auch die Sommerspiele 2024 von Paris betroffen. Doch der ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt, der das systemische Doping in Russland offengelegt hat und übrigens auch immer noch nicht privat und beruflich nach Russland reisen darf, der glaubt, dass es ausreichend Interessenten gibt, dass Russland nicht so hart bestraft wird.
Naja, dazu sind die Russen erstmal selber ganz klar. Ich bin auch nicht sicher, ob Thomas Bach die Entscheidung der WADA so gut gefunden hat. Er sagt ja nur, oder hatte gesagt, bevor Corona das beherrschende Thema war, dass er einfach nur Rechtssicherheit haben möchte durch eine Entscheidung des KAS. Aber er hat sich ja weder in die eine, in die andere Richtung, so habe ich es jedenfalls wahrgenommen, festgelegt. Aber es gibt ja zahlreiche Sportfunktionäre, die überhaupt keinen Hehl daraus machen, dass sie die Empfehlung der WADA für ganz schwierig halten. Beispielsweise der Präsident des Internationalen Eishockeyverbandes, der sich ja nicht zu schade war, der Schweizer René Fasel, auch noch große Ereignisse in Weißrussland vor kurzem auszutragen. Übrigens das Land, in dem momentan offensichtlich durch den Diktator Lukaschenko es immer noch möglich ist, große Sportveranstaltungen vor großem Publikum auszutragen. Das ist skandalös und eigentlich gar nicht mit Worten zu fassen, was dort abläuft in dieser Spezialdemokratie des olympischen Sports, und das ist jetzt eben auch Eishockey. Und es gibt natürlich auch andere, die sehr nahe Bande geknüpft haben zu Russland, die Entscheidungen gegen Russland immer mit großer Skepsis begegnen. Das ist im IOC ja relativ weit verbreitet, dass es eher einen soften Umgang mit Russland pflegt. Insofern ist es nicht etwa nur so, dass es jetzt Russen sind, die dort versuchen, die harte Bestrafung des größten Landes der Welt, nämlich Russlands, zu unterminieren, sondern auch andere. Und Thomas Bach hat es immer mal geschafft, diese Truppen um sich zu scharen und dann, wie es von ihm immer heißt, mit einer Stimme zu sprechen. Und insofern bin ich ganz sicher, dass bei Russland noch nicht alle Messen gelesen sind.
Das sagt ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt übrigens über Videochat. Wir hoffen, dass ihr uns die Qualität nachseht. Übrigens, und dann beenden wir das Thema auch für diesen Podcast, es gibt ja auch Delinquenten, also Doping-Sünder, deren Strafe in diesem Sommer ausläuft. Denen spielt natürlich die Olympia-Verschiebung in die Karten.
Wir haben in diesem Podcast ja ursprünglich mal 5 Sportler auf ihren Wegen nach Tokio begleitet, sind einmal im Monat erschienen, aber inzwischen gibt es jeden Sonnabend eine neue Folge, weil sich so viel tut in der Sportwelt. Die Handball-Bundesliga hat gerade entschieden, dass sie spätestens am 16. Mai wieder anfangen will oder muss zu spielen, um die Saison noch zu Ende bringen zu können. Der Fußball macht bis Ende April Pause, mindestens immer mehr Mannschaften nehmen so langsam das Training wieder auf. Und andere Ligen haben ihre Saison schon abgebrochen, Volleyball und Eishockey. Viele Profisportvereine sind inzwischen in die Kurzarbeit gegangen. Manche wissen nicht, ob sie diese schwierige Zeit wirklich überstehen. Diese Sorgen haben die großen Clubs in Nordamerika nicht, aber die Lage dort ist durch das Coronavirus teilweise dramatisch.
Jetzt geht unser Blick in Richtung USA. Aus Olympiasicht neben China mit der wichtigste Markt und sehr, sehr einflussreich, was die TV-Vermarktung angeht. Und deshalb kann man auch sagen, dass die USA den neuen Olympiatermin quasi mitbestimmt haben. Also so, wie es für die Rechteinhaber, für die Übertragung dann am Ende am besten passt. Neuer Olympiatermin wissen wir inzwischen, 23. Juli 2021, Tokio. Den Termin halten wir erstmal fest, da sind wir verabredet. Ja, und wenn ihr die ARD-Medien regelmäßig verfolgt, dann hört und seht ihr natürlich auch, was unsere Korrespondenten so berichten, dass die USA auch ganz besonders von der Corona-Krise betroffen sind.
Die Regierung bereitet die Bevölkerung auf 100.000 und auch mehr Tote vor.
Keine Schule bis zu den Sommerferien, so heißt nun die Anweisung für die Schüler des Bundesstaates Kalifornien.
Der US-Präsident ist zum zweiten Mal negativ auf Corona getestet worden. So viel Glück haben andere nicht. Die bekommen nicht mal einen Test.
Die neuen Arbeitslosenzahlen haben einen absoluten Negativrekord für die USA gebracht.
Tja, und wenn man das so hört, geht uns übrigens ganz genauso, dann wirkt der Sport manchmal total lapidar, oder? Trotzdem wollen wir die Corona-Auswirkungen auf den Sport thematisieren. Der April ist für Nordamerika nämlich ein echter Sportknallermonat, kann man sagen. Also da haben wir Baseball, hätte gerade begonnen, die Basketballer und die Eishockey-Cracks wären gerade in den Playoffs, also in Duellen um die Meistertitel. Und dann haben wir noch gar nicht über den ältesten Städtemarathon der Welt gesprochen, in Boston. Der findet auch im April statt. Heiko Olderb ist für uns ein wichtiger Ansprechpartner neben der Korrespondenten. Er sitzt in Boston und ist so unsere oder eine der wichtigsten Sportquellen in den USA. Und er berichtet uns auch über einen vergleichsweise leeren Terminkalender, den er aktuell hat.
Der April gilt hier in Nordamerika als besonderer Monat. Der Winter ist endlich vorbei, der Frühling da und der Sportkalender so prall gefüllt wie lange nicht mehr. Es gibt also viel zu gucken für die Fans und viel zu tun für mich als Sportreporter. Die Playoffs in der Basketballliga NBA und Eishockeyliga NHL beginnen. Das heißt, an einem Abend gehe ich hier zu den Boston Celtics mit Daniel Theiss aus Salzgitter und an einem anderen Abend zu den Kufencracks der Boston Bruins. Zudem habe ich die Golfer beim Masters in Augusta im Blick. Hier in Boston laufen 30.000 Menschen, darunter auch viele aus Deutschland, den Marathon. Und auch die Major League Soccer und die Major League Baseball liefern immer reichlich Themen. Doch diesmal... Nichts. Nothing. Erstmals seit 1883 gibt es im gesamten April hier in den USA keinen Profisport. Denn Amerika hat natürlich andere, weitaus wichtigere Probleme.
The virus has killed at least 4,600 people here in the United States. More than 210,000 have now been infected.
In New York, nearly 8,000 new cases in a single day.
1 million people in this country could die.
Die USA sind das Land, das die mit Abstand meisten positiven Corona-Tests aufweist. Und es gibt sogar Befürchtungen, dass landesweit bis zu 1 Million Menschen sterben könnten. Angesichts dieser Zahlen spielt der Sport eine Nebenrolle. Wann wieder gespielt werden kann, weiß auch Chris Fleming nicht. Der ehemalige Basketball-Nationaltrainer, der ja auch jahrelang die Adler Dragons trainierte, ist Assistenzcoach bei den Chicago Bulls und sitzt seit mittlerweile 3 Wochen tatenlos daheim.
Momentan in Chicago machen wir das, was die Under 29 Mannschaften machen, und das heißt abwarten. Aber ich glaube, wenn es irgendwie möglich ist, dass wir die Saison zu Ende spielen, selbst wenn das im späten Sommer anfangen muss.
Die Zukunft der hiesigen Profivereine ist dennoch nicht in Gefahr. Im Gegensatz zu deutschen Clubs muss in Amerika niemand um seine Existenz fürchten. Denn die Besitzer sind alle mindestens Multimillionäre. Und viele sogar Milliardäre.
Und mit diesen Worten geht dieser Podcast zu Ende. Aber wir kommen wieder.
Und zwar am kommenden Sonnabend schon. Dann blicken wir unter anderem auf das, was vom Sportsommer 2020 noch übrig geblieben ist. Die Tour de France. Zumindest noch, denn auch die wird vermutlich verschoben. Und eine ganze Sportart hofft, dass sie nicht abgesagt werden muss.
Das und noch viel mehr in der kommenden Woche. Fabian Wittke und Moritz Kasserlet sagen Tschüss.
Und auch wenn ihr es nicht mehr hören könnt, viel wichtiger, bleibt gesund.
Kommen Sie ran!
It's gold again! Gold für Fabian Hambücher!
Go to Tokyo to go, der ARD Olympia Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich!
Tor!
Deutschland ist Olympiasieger!
In der ARD Audiothek und auf sportschau.de.